Einer der wichtigen Grundsätze beim Investieren ist ja auch, dass man möglichst früh damit anfangen soll. Und ich habe natürlich sofort zur Geburt meiner Tochter einen Sparplan eröffnet und spare für sie jetzt an. Ich glaube, das ist das Beste und das Wichtigste, was man seinen Kindern mitgeben kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Ich freue mich heute wieder mit einer coolen Folge zu starten nach einer längeren Pause, nämlich mit einer Interviewfolge mit Oswald Zalker von Trade Republic und meinem lieben Matthias, also meinem Kollegen von Finanzen Verstehen. Und spannend ist, dass der Oswald uns auf eine Reise mitnimmt, wie er zu dem Thema Börse gekommen ist, wie das bei ihm gestartet hat, was ihm wichtig ist und wie er, seitdem er als Vater ist, investiert. Ganz spannend und gute und wichtige Insights. Und ich möchte jetzt gar nicht viel zu viel reden drüber, sondern ich übergebe jetzt gleich den Oswald das Wort. Viel Spaß beim Zuhören.
Mein Name ist Oswald Zalcher. Ich bin der Region Manager für den Dachraum bei Trade Republic, dem größten Online-Broker in Europa. Ich bin seit über 25 Jahren in der Finanzbranche, bin verheiratet, habe eine Tochter und ich bin schon als kleiner Junge von der Börse begeistert gewesen und habe am Ende mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin ein gebürtiger Kärntner. Ich komme vom Land, also nicht einmal vom Land, sondern ich komme vom Berg. Ich bin wirklich aus einem kleinen Bergbauerndorf in Kärnten an der Grenze zu Osttirol und Italien aufgewachsen. Habe aber immer schon eine Begeisterung für Wirtschaftsthemen und für die Börse verspürt, schon als kleiner Junge. Ich habe dann als Jugendlicher viele Bücher gelesen, damals von André Costolani, und kann mich erinnern, 1987 den Film Wall Street, den habe ich ja ich weiß nicht, wie oft angeschaut. Also das hat mich inspiriert. Ich wollte auch immer mal an die Wall Street. Am Ende bin ich ja auch Börsianer geworden, also habe mein Hobby und meine Wünsche zum Beruf gemacht. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, mein Vater war Kassier von diversen Vereinen in unserem kleinen Dorf und ich habe immer liebend gerne mit meinem Vater Geld gezählt. Vielleicht hat mich das auch geprägt.
Warst du schon mal an der Wall Street in New York?
Tatsächlich war ich schon mal an der Wall Street, schon öfter sogar. Es gibt auch diverse Fotos von mir vor dem Bullen, vor dem berühmten in der Börse drinnen. War ich tatsächlich noch nicht, aber an der Wall Street selber, ja, war ich schon öfters.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Geld sind, was bedeutet denn Geld ganz allgemein für dich?
Naja, Geld ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Leben, allgegenwärtig. Und ich glaube, Geld ist auch einfach ein Stück Unabhängigkeit und Freiheit. Ja, man sollte immer genügend haben für den Lebensstil, den man eben entsprechend führt. Das ist schon wichtig. Das, glaube ich, nimmt einem schon mal die Grundsorge weg.
Du hast gesagt Unabhängigkeit. Was ist für dich Unabhängigkeit?
Ja, also ich sage mal so, wenn man Geld hat, um das alltägliche Leben zu bestreiten, dann hat man tatsächlich eine Sorge weniger und hat eine gewisse Unabhängigkeit, nicht Dinge tun zu müssen, die man vielleicht nicht will. Ja, also ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man hochverschuldet ist, dann muss man möglicherweise Jobs annehmen, die man eigentlich nicht machen möchte, aber man muss es tun, um eventuelle Schulden zurückzuzahlen. Deswegen, wenn man genügend Geld hat, hat man diese Unabhängigkeit auf jeden Fall und eine gewisse Freiheit vielleicht auch, um sich Dinge leisten zu können, die nicht jedermann sich leisten kann und die man umbringen möchte. Aber dazu muss man erst einmal Geld haben. Und ja, ich glaube, unabhängig und Freiheit beschreibt es ganz gut.
Ist nicht ein bisschen zu leicht dahergesagt? Ich kenne so viele Leute, die tun sich sehr schwer damit, eben Geld aufzubauen oder mal von ihren Schulden wegzukommen.
Naja, vielleicht sollte man mal die Grundregel überhaupt des Geldes, glaube ich, nochmal beleuchten. Und zwar, man sollte weniger Geld ausgeben, als man verdient, oder weniger ausgeben, als man hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das kann jeder selber für sich in irgendeiner Form entscheiden. Und zwar, wenn ich einen Job habe, wenn ich regelmäßiges Einkommen habe durch Arbeit, dann muss ich, wenn ich den Job nicht wechseln kann oder nicht verändern kann oder mein Gehalt nicht kurzfristig nach oben hin drehen kann, dann muss ich die andere Seite, nämlich die Ausgabenseite, beleuchten. Und das, glaube ich, hat jeder selber in der Hand. Wohne ich adäquat? Fahre ich ein adäquates Auto? Ist mein Lebensstil adäquat zu dem, was ich habe? Das hat jeder selber in der Hand.
Du hast im Intro erwähnt, dass du eine Tochter hast. Hat sich deine Einstellung zu dem Thema Unabhängigkeit Geld seit ihrer Geburt geändert?
Ja, natürlich, weil einer der wichtigen Grundsätze beim Investieren ist ja auch, dass man möglichst früh damit anfangen soll. Und ich habe natürlich sofort zur Geburt meiner Tochter einen Sparplan eröffnet und spare für sie jetzt an. Ich glaube, das ist das Beste und das Wichtigste, was man seinen Kindern mitgeben kann, dass man eine gewisse Altersvorsorge schon ganz, ganz früh anfängt und aufbaut. Denn ob meine Tochter jemals eine Pension kommen wird, das wage ich ja zu bezweifeln. Und deswegen haben wir rechtzeitig damit angefangen. Das hat sich sicher geändert. Ich wünschte, meine Eltern hätten das damals auch schon gemacht. Aber man kann nie früh genug damit anfangen, auf jeden Fall. Ja, das hat sich schon geändert. Und das ganze Bewusstsein natürlich durch meinen Job. Und das will ich ja auch hinaustragen in die Welt, dass man sich mit dem Thema Geld beschäftigen sollte. Und das sollten schon Kinder tun. Und sobald sie es versteht, werde ich sie an dieses Thema heranführen.
Was wäre so deine Art, um deine Tochter mit dem Thema Geld näher zu bringen? Wie kann man denn das Kindern näher bringen?
Ja, zum Beispiel nicht mehr ausgeben, als man hat. Also mit dem Geld, das man hat, haushalten. Das wird bei Kindern das Erste, womit sie mit dem Geld konfrontiert werden, ist ja meistens das Taschengeld. Und dass man halt auch schaut, okay, wenn man ein Ziel hat, ein finanzielles Ziel zum Beispiel, egal ob man sich Spielsachen kaufen möchte oder was auch immer, dass man dorthin sparen muss und dass man sich Dinge eben nicht kaufen kann und soll, die man sich nicht leisten kann.
Du hast gesagt, mehr einnehmen, als man ausgibt, dann bleibt am Ende des Tages Geld über.
Ja.
Was soll man jetzt mit dem Geld, das überbleibt, konkret machen?
Also das ist ja witzig, Warren Buffett hat ja also einen Spruch, der sagt ja, man muss zuerst sparen und was dann noch überbleibt, ausgeben. Ich würde das schon ein bisschen umdrehen und sagen, okay, zuerst muss man mal seine täglichen Verpflichtungen nachkommen. Das ist jetzt Miete, möglicherweise Auto und Lebensmittel, Lebenserhaltungskosten und so weiter. Und dann sollte man auf jeden Fall noch was übrig bleibt, wegsparen. Und das muss auf jeden Fall größer Null sein, denn sonst lebt man über seine Verhältnisse. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste überhaupt. Und dann muss man mal schauen, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen eine Reserve. Das nennt man Notgroschen. Der Notgroschen wird oft so definiert auf 2 bis 3 oder mehrere Monatsgehälter, damit, wenn man mal in Bedrängnis kommt, auch ein bisschen einen Polster hat und eben, und da kommen wir wieder zur ersten Frage zurück, nicht etwas tun muss, was man eigentlich nicht möchte. Das heißt, ich brauche eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Polster. Zum Beispiel, wenn ich völlig überraschend arbeitslos werde oder aus welchen Gründen auch immer ein Auto kaputt wird, eine andere Maschine, was man da auch immer braucht, oder ich umziehen muss, sollte ich einen Polster haben, nennen wir es Notgroschen. Und dann ist schon wichtig, wo ist der Notgroschen, auf welchem Konto liegt er? Da sollte jeder sich mal Gedanken machen, wie hoch sind die Kosten meines Kontos und wie viel bringt's? Wie viel Zinsen bekomme ich auch? Es gibt, vielleicht ist es auch nur ein Gerücht, aber man erzählt sich so in Deutschland, der deutsche Mann würde sich im Schnitt 3 Monate lang beschäftigen, wenn er ein neues Auto kauft. Und am Ende dieses Prozesses weiß er dann, wie viel PS das Auto hat und wie viel das Auto verbraucht, im Idealfall. Wenn wir das jetzt ummünzen auf die Finanzbranche, auf ein Konto zum Beispiel, dann sollte man wissen, was kostet mich das Konto? Gibt es da Gebühren? Wie hoch sind die? Und was bringt es in Form von Zinsen? Und da gibt es ja genügend Vergleichsmöglichkeiten. Und auch ein wichtiger Punkt, wir haben ja seit einigen Jahren eine doch etwas erhöhte Inflation. Sind die Zinsen, die ich für meine Notgroschen bekomme, auch tatsächlich höher als die Inflation? Denn wenn das nicht der Fall ist, dann spare ich zwar Geld oder habe mir vorher mühevoll Geld angespart, das ich jetzt irgendwo horte auf einem Konto, aber wenn die Zinsen nicht mindestens so hoch sind wie die Inflation, dann verliert dieses hart erarbeitete und gesparte Geld auch noch an Kaufkraft. Und das kann nicht sein. Also deswegen ist ganz wichtig, Geld ansparen, Notgroschen vorbereiten für schlimmere Zeiten und das Ganze so kosteneffizient zu verwalten, sprich auf ein günstiges Konto mit möglichst hohen Zinsen legen.
Und wenn man das dann gemacht hat, also ich gebe jetzt weniger aus, als ich einnehme, ich habe meinen Notgroschen, so 3 bis 5 Monatsgehälter auf die Seite gespart, was dann?
Ja, dann sollte idealerweise noch was übrig bleiben oder ab jetzt beginnt dann die Reise des Investierens. Dann muss man schauen, welche Alternativen gibt's. Also nehmen wir jetzt einfach mal her, okay, das ersparte Geld liegt auf einem Konto. Dort gibt's Zinsen momentan bis zu 3,75%. Das ist das, was auch die Europäische Zentralbank an ihre Geschäftsbanken für täglich fälliges Geld auszahlt. Dann sollte natürlich das Geld, das länger veranlagt wird, deutlich besser rentieren als diese 3,75% oder eben dieser Europäische Zentralbank Zinssatz für die Einlagen. So, welche Alternativen gibt's? Es gibt im Großen zwei Kategorien. Das eine ist der Geldmarkt, sprich Anleihen. Und das andere ist der Kapitalmarkt, sprich Aktien. Und wenn wir uns jetzt mal den Geldmarkt anschauen, dort gibt's bessere oder höher rentierende Anleihen. Das sind meistens Unternehmensanleihen oder ganz, ganz sichere Anleihen. Das sind meistens Staatsanleihen. Die deutschen Staatsanleihen und auch die österreichischen rentieren derzeit bei ungefähr 3,25%, also sogar unter dem Einlagenzinssatz der Europäischen Zentralbank. Also aus aktueller Sicht würde ich sagen, Anleihen, sehr sichere Anleihen, sind keine wirkliche Alternative zum Aktien- oder Kapitalmarkt. Wenn wir uns den Kapitalmarkt anschauen, sprich die Aktien, dann wissen wir, historisch gesehen haben wir dort eine Rendite von 7-10%, je nachdem welcher Regionen und so weiter, aber ungefähr in dieser Größenordnung, also mindestens doppelt so viel, als es die Zinsen sind und mindestens doppelt so viel, als es derzeit die Anleihen bei Anleihen gibt. Und deswegen ist es eigentlich, also aus meiner Sicht gibt es überhaupt keine Alternative zum Aktienmarkt.
Jetzt sind wir schon ein bisschen in den Kapitalmarkt eingetaucht und die Österreicher sind jetzt nicht wirklich als aktienfreundliches Volk bekannt. Und ein Glaubenssatz, der mir da sofort in den Kopf kommt, ist jener, dass man immer nur das Geld investieren sollte, auf das man komplett verzichten könnte. Ist dieser Glaubenssatz, findest du, nicht ein bisschen veraltet? Weil das suggeriert ja bei mir im Kopf dann schon ein bisschen, okay, wenn ich investiere, das ist dann ein Glück, kriege ich das Geld wieder? Ja oder nein?
Nein, ich glaube, dass es gar nicht so gemeint ist. Es geht eher darum, und das hatte ich schon vorher erwähnt, und jetzt kommen wir da noch einmal darauf zurück, Investments in den Aktienmarkt sind mit einem gewissen Risiko und mit einer gewissen Schwankung verbunden. So, und wenn ich jetzt Geld, das ich nächstes Jahr brauche, in den Aktien- oder Kapitalmarkt investiere und der aus welchen Gründen auch immer gerade nicht so performt, dann habe ich nächstes Jahr, wenn ich das Geld brauche, eine mögliche Notsituation. Weil dann muss ich nämlich dieses Investment, das vielleicht sogar schlechter performt als das Geld, das ich ursprünglich eingezahlt habe, muss ich dann verkaufen, weil ich ja das Geld brauche. Und da bin ich jetzt in einer finanziellen Notsituation und das sollte man vermeiden. Deswegen muss der Anlagehorizont lang sein und ich sage, das Geld, das ich investiere in den Kapitalmarkt, sollte ich zumindest in den nächsten 10 Jahren nicht brauchen. Wenn ich es nach 7 Jahren rausnehme, weil es gut performt, alles fein. Aber wenn ich es im 8. Jahr zum Beispiel brauche und der Horizont war 10 Jahre und ich brauche es im 8. Jahr unbedingt und da haben wir gerade eine Krise, wie wir es hatten mit der Pandemie oder die Finanzkrise 2008 und wenn ich just in dem Moment das Geld rausnehmen muss, dann habe ich ein Problem. Das heißt, Geld, das ich in den Kapitalmarkt investiere, sollte in den nächsten Jahren, und damit sind wir beim Anlagehorizont, in den nächsten Jahren nicht gebraucht werden. Und dementsprechend richtet sich mein Anlagehorizont und auch die Produktauswahl.
Viele Österreicher haben ja Angst vor Aktien und grundsätzlich allem, was damit zusammenhängt. Aktien sind nur für Reiche, hört man ganz oft. Anderen ist der Aktienkauf auch zu kompliziert. Was sagst du diesen Menschen?
Ich glaube, dass die Situation, die wir derzeit haben, und die wird sich noch verschlimmern in Zukunft, das heißt, die staatliche Vorsorge wird für unsere Pension nicht ausreichen. Jeder muss sich mit dem Thema Investieren beschäftigen. Und jeder soll sich mit dem Thema Investieren beschäftigen, weil sich nämlich in den letzten Jahren doch einiges geändert hat, nämlich Argumente, die du gerade vorgebracht hast. Aktien sind nur für Reiche, es ist zu kompliziert und so weiter. Das alles stimmt nicht mehr. Oder es ist technisch zu komplex, die Zugänge sind nur für Informatiker. Das alles stimmt ja so in der Form nicht mehr. Heute ist der Zugang zum Kapitalmarkt ganz technisch einfach geworden, ist auch günstig geworden. Das heißt, jeder hat heute wirklich die Möglichkeit, am Kapitalmarkt teilzunehmen. Und das, was vielleicht vermeintlich nur die Reichen gemacht haben, das kann heute jeder machen. Also dieses Argument, die Ausreden, die gelten nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist der Druck auf jeden gewachsen, denn wie gesagt, die Pension wird es vielleicht in der Form nicht mehr geben. Und da sollte man sich was tun mit seinem Geld. Ich glaube, und jeder muss was tun mit dem Geld, denn um diese Freiheit, die wir vorher schon gesagt haben, zu erreichen, gibt es eine Möglichkeit, nämlich den Kapitalmarkt zu nutzen, sein Geld für sich arbeiten zu lassen. Die Möglichkeit hat jeder und die sollte er nutzen.
Jetzt spielen vor allem junge Menschen, das sehen wir in verschiedenen Umfragen, gerne auch mit Kryptowährungen. Also man spekuliert schneller mal mit ein paar hundert Euro, weil es ist ja quasi nicht viel Geld, unter Anführungszeichen. Wie gelingt aber jetzt der Spagat von dem ich spekuliere mit Kryptos hinzu, ich investiere langfristig in Wertpapieren, wo sich mit der Zeit zwangsläufig auch mal größere Summen ergeben?
Also jeder, der so denkt, der sagt, okay, es ist nur ein bisschen Geld, der hat das Prozentrechnen einfach nicht verstanden. Denn wenn ich auch nur 100 Euro in Kryptos investiere, die dann weg sind, sind 100% meines Investments weg. 100% Verlust heißt Totalverlust. Ich glaube, das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Auch wenn es nur 100 Euro sind, ist es aber eine völlig falsche Herangehensweise. Ich selbst bin auch in Kryptos investiert, weil ich glaube, dass es möglicherweise in Zukunft durchwegs erfolgversprechend sein kann, aber natürlich entsprechend nur mit einem ganz geringen Anteil meines Portfolios. Und ich würde schon jemandem raten, generell beim Investieren, man sollte nur in Produkte investieren, die man auch versteht. So, und jeder, der noch nie in einen ETF, in einen Investmentfonds, in eine Aktie investiert hat, der sollte vielleicht auch die Finger von den Kryptos weglassen. Und wir sehen ja, das Maß der Schwankungsbreite ist ja die Volatilität, welche Volatilität im Kryptomarkt drinnen ist. Also immer, wenn neue Höchststände erreicht werden bei Kryptowährungen und allen voran natürlich beim Bitcoin, rufen mich Freunde und vermeintliche Freunde an und sagen, Mensch Oswald, du kennst dich doch aus in dem Thema, was soll ich denn jetzt machen? Dann ist es ja meistens schon zu spät, nicht? Also, das heißt, die Masse folgt immer etwas zu spät dem Hype. Und ich sage dann immer, hast du schon mal in Aktien, hast du schon mal in ETFs investiert? Wenn nicht, dann lass die Finger davon. Ansonsten beschäftige dich mit dem Thema, wenn du das Gefühl hast, du kennst dich aus, du verstehst das Produkt, dann kann man einen kleinen Anteil, der vom Risikoprofil her zu seinem Portfolio passt, auch mit Sicherheit in Kryptos investieren. Aber dieser vermeintliche Glaube, mit Kryptos von heute auf morgen reich zu werden und dieser Hype, den man natürlich auf Social Media zum Teil hat, dass die ein oder andere, nennen wir es vielleicht ruhig mal Shitcoin, innerhalb von Tagen explodiert und auch mal 1000% macht, die gehen aber halt am nächsten Tag auch um 99% mal wieder runter. Und deswegen, also daran glaube ich nicht.
Was kann es für Menschen, die veranlagen möchten, mal so eine erste Hilfe sein, in diese Dimensionen an Geld hineinzukommen, weil für uns ist ja quasi das Anlegen das Normalste der Welt, das quasi monatliche, das weggespart wird. Aber wie ist es jetzt für Menschen, die komplett neu anfangen, bei Null? Ich investiere jetzt mal 100 Euro und dann werden es 1000, aber ab dann quasi kriege ich so ein bisschen schwitzige Hände. Welches Mindset brauche ich denn als Investor, wenn ich jetzt ganz neu mit dem Investieren anfange?
Also jeder muss für sich selber mal seine private und persönliche Situation aufschreiben und schauen, okay, wie viel Geld habe ich denn und wie viel welche Möglichkeiten habe ich denn mit dem Geld zu investieren? Ich habe immer gesagt, niemand ist zu arm, um zu investieren. Ja, das ist, jeder hat die Möglichkeit, und wenn es nur ein paar hundert Euro sind, die man sich entweder einmal spontan investiert oder 20, 50 Euro monatlich wegspart in Form eines Sparplans, die Möglichkeiten hat man ja heute. Früher waren die Gebühren so hoch, dass sich das Investieren erst ab hohen Summen gelohnt hat. Heute sind die Gebühren, die Kosten für Investments so gering, zum Teil sogar bei Null, dass dieses Argument nicht zählt. Also selbst mit einem kleinen Sparplan von 10 Euro, von 20 Euro, wird es sich lohnen, einmal anzufangen. Und deswegen gibt es also noch in der Form keine Einschränkung. Aber jeder sollte sich damit beschäftigen. Und wenn er viel Geld hat, dann hat er natürlich auch die Möglichkeit, größer zu diversifizieren. Ich sage jetzt mal, wenn einer sehr viel Geld hat, wird mit Sicherheit auch eine Immobilie ein Thema sein. Aber wenn man nicht so viel Geld hat, wird die Immobilie im ersten Schritt keine Alternative sein oder keine Möglichkeit. Dann muss man schauen, gibt es vielleicht die Möglichkeit, über Aktien, über ETFs am Immobilienmarkt teilzunehmen. Die Möglichkeit gibt es ja. Da gibt es ja Unternehmen, die börsengelistet sind, die sich mit dem Thema Immobilien beschäftigen, die von der Performance her auch mit dem Immobilienmarkt korrelieren. Das gibt's auf jeden Fall. Aber jeder muss sich einfach sein Produkt suchen. Und ganz simpel und einfach könnte man jetzt sagen, wo soll ich denn investieren? Wir haben gesagt, Einzelaktien ist das Risiko relativ groß. Also muss ich mehrere Aktien nehmen. So, wenn ich mehrere Aktien nehme, wo soll ich die investieren? Ich würde die breit streuen über mehrere Länder, vielleicht sogar über mehrere Kontinente. Ich würde sie breit streuen über mehrere Industrien. Ich würde sie in unterschiedlichen Währungen investieren. Und wo landen wir am Ende da? Bei einem großen weltweiten Investmentfonds oder ETF, wie zum Beispiel den MSCI World. Das wäre sozusagen das Einsteigerprodukt, wo man mit Sicherheit mal sagen kann, okay, da bin ich breit gestreut. Und von da aus kann ich dann schauen, okay, habe ich vielleicht ein paar Interessen, die vielleicht Technologie, ein bisschen da dazu, ein bisschen was anderes, was auch immer man möchte, und auch ein bisschen schauen. Und dann kann ich auch vielleicht in ein Portfolio, das schon mal sehr stabil auf Beinen steht, auch mal eine Einzelaktie dazu nehmen. So, glaube ich, kann man herangehen. Und natürlich immer entscheidend ist, wie viel Zeit habe ich auch? Habe ich Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen? Habe ich überhaupt die Zeit, Einzelaktien zu analysieren? Wenn ich die Möglichkeiten nicht habe, dann sollte ich das den Profis überlassen und würde einfach große, breit gestreute Portfolien vorziehen.
Das ist das Thema Interessen angesprochen, sowas wie KI zum Beispiel. Läuft man da dann als Privatanleger nicht die Gefahr, vielleicht auch seine Emotionen in die Geldanlage mitzunehmen? Ich denke jetzt vor allem auch an den Wasserstoff-Hype zum Beispiel von vor ein paar Jahren. Da ist er gefühlt eine, das war ja gefühlt eine Religion. Entweder man ist auf der Seite Wasserstoff oder auf der Batterieseite. Dazwischen gibt es nichts. Und man hat die Entwicklung der Aktien gesehen, die sind extrem abgestürzt. Oder auch die ganzen Aktien rund um vegane Ernährung. Ich denke da zum Beispiel an Oatly. Die Performance ist ja katastrophal. Ist das nicht vielleicht auch eine Gefahr, wenn man sich zu stark in seine Themen rein, in die Themen rein investiert, für die man sich zu stark interessiert?
Ich habe gerade vorher gesagt, wenn das Portfolio auf stabilen Beinen steht und das mit stabilen Beinen meine ich eben breit gestreut, dann kann man auch mal 5% zum Beispiel vielleicht in Einzelinvestments reintun, wo man vermeintlich glaubt, dass man sich besser auskennt oder gut auskennt oder wo man ein Faible dafür hat oder wo man einfach das Geschäftsmodell versteht, wie Warren Buffett ja ganz gerne mal sagt, man sollte das Geschäftsmodell von den Investments verstehen, wo man sein Geld hingibt. Ich selbst kann gute Beispiele nennen. Ich habe zum Beispiel diesen Lithium-Boom, den wir, glaube 2016, 2017 hatten, hatte ich auch gedacht, ich habe jetzt ein Thema, das ich total verstehe. Denn Elektromobilität und so weiter entwickelt sich gut, das werden wir alle brauchen. Die Europäer sind ganz schwach in der Lithiumproduktion. Das muss ein totales, das ist die Zukunft schlechthin. Als Aktie oder als Investment ein kompletter Flop. Es bewegt sich seit Jahren nichts. Es sind immer noch die Chinesen, die dominieren im Lithiummarkt. Und obwohl ich gemeint habe, ich kenne mich hier gut aus, hat das am Ende der Markt so nicht gesehen. Und man sollte sich niemals gegen den Markt stellen. Und das ging daneben. Ja, es kann schon sein, dass man gebiased ist mit einem Thema, in dem man vielleicht arbeitet oder mit dem man sich beschäftigt und dann vielleicht die Warnsignale nicht sieht. Aber wenn man das Risiko abschätzt, die Positionsgröße auch entsprechend anpasst, dann, glaube ich, kann nicht viel passieren.
Du hast jetzt ein Investment genannt, wo du daneben gegriffen hast. Hast du vielleicht auch ein Investment, das besonders gut gelaufen ist?
Ja, habe ich tatsächlich und das ist eigentlich ein Wunder. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da besonders den Riecher dafür hatte. Es ist Nvidia. Ich habe vor vielen Jahren Jungs beim Zocken zugeschaut, beim Spielen und die haben mir alle erzählt, Nvidia hätte die besten Grafikkarten und dieser E-Gaming-Markt ist auch ein ganz großer und Nvidia hätte einfach mit Abstand, also der Mercedes unter den Grafikkarten. Und das habe ich so gehört und habe gedacht, okay, das wäre doch mal vielleicht eine Idee, ein paar Aktien von Nvidia zu kaufen. Und die haben sich ja sensationell entwickelt, muss ich sagen. Ich habe damals aber nicht gewusst und nicht ahnen können, dass Nvidia vor allem heute in der Chipproduktion so stark ist und wegen künstlicher Intelligenz so einen gigantischen Erfolg hat. Und wie nahe Erfolg und Misserfolg da beieinander liegt, muss man auch sehen, denn ein anderer Chiphersteller, Intel zum Beispiel, da geht es gerade in die Gegenrichtung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man den falschen, die richtige Branche, aber das falsche Unternehmen erwischt, ist einfach relativ groß. Und deswegen ist einfach die breite Streuung wichtig. Der Markt gibt im Durchschnitt so zwischen 7% und 10% her und einzelne Branchen sicher manchmal ein bisschen mehr. Da kann man schon Glück haben, aber Stockpicking ist extrem schwierig und selbst die Profis liegen da immer mal wieder daneben.
Das heißt, du würdest jetzt auch sagen, dass selbst du als Finanzmarktexperte mit über 2 Jahrzehnte langer Erfahrung bei Nvidia jetzt mehr Glück hattest?
Ja, das kann man so sagen, genau. Es war einfach ein Zufall. Aber ich hatte ja auch vor kurzem noch ein weiteres Pech. Und zwar Warta ist auch gerade in aller Munde, dachte ich auch, Batteriehersteller. Hey, wir haben Elektromobilität, nahezu jedes Gerät, wenn man in den Baumarkt geht, funktioniert heute mit einer Batterie, da ist doch Warta, das ist doch perfekt. Ist ja auch super gut gelaufen, war an der Spitze, glaube ich, bei über 100 Euro und momentan sind wir irgendwo bei 2-3 Euro oder so. Das heißt auch ein dramatischer Absturz, obwohl die Technologie möglicherweise die richtige ist, sogar ziemlich sicher die richtige ist. Da ist halt einfach im Unternehmen und im Management sind da Fehler gemacht worden, also selbst so ein Highflyer, der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Selbst das kann schief gehen. Deswegen, Stockpicking ist einfach schwierig.
Hast du vielleicht irgendwelche Geheimtipps, um bei der Aktienauswahl besser zu sein?
Also, ich muss dich leider enttäuschen, denn es gibt keine Geheimtipps. Ja, also, und es gibt auch keine Börsengurus. Es gibt auch niemanden, der tatsächlich mit Sicherheit voraussagen kann, wie es in Zukunft weitergeht. Denn wir hatten ein paar so elementare Erlebnisse in den letzten 20 Jahren, die selbst die Börsengurus, die vermeintlichen, einfach nicht vorhersehen konnten. Wir hatten, niemand hätte jemals gedacht, dass wir so eine Finanzkrise bekommen, wie wir sie 2008 hatten, obwohl Tausende von selbsternannten Experten unterwegs sind. Niemand hatte damals gedacht, dass Donald Trump Präsident wird, ja, in seiner ersten Periode. Und dann hat die Börse erstmal ganz komisch reagiert. Die Börse ist zuerst runter und dann ist sie wieder hochgegangen. Also sowas hatte einfach niemand und selbst die besten Modelle konnten sowas nicht errechnen. Niemand war vorbereitet auf eine Pandemie. Sowas hatten wir auch nicht. Niemand konnte sich vorstellen, dass der Ukraine-Krieg so passiert, wie er dann am Ende passiert ist. Also das heißt, wir haben elementare Ereignisse, die nicht vorhersehbar sind und Börsengurus gibt es einfach nicht. Und es gibt einfach niemanden, der über Jahre hinweg eine sensationelle Outperformance macht. Das heißt also, ich sage es mal, mehr als verdoppeln pro Jahr. Sowas ist einfach auf lange Sicht nicht möglich.
Du sagst, es gibt keine Börsengurus. Warren Buffett, der Star-Investor quasi, würdest du ihn nicht als Guru bezeichnen?
Nein. Also als Star-Investor vielleicht, ja, oder als sehr erfolgreichen Investor, ja. Aber wenn man sich einfach mal die Performance anschaut, dann gibt, wie ich schon gesagt habe, der Markt ungefähr zwischen 7% und 10% pro Jahr her weltweit. Jetzt gibt es regional unterschiedliche Performance-Zahlen natürlich. Manchmal geht Europa besser, manchmal geht Amerika besser, manchmal gibt es unterschiedliche Branchen, die besser gehen. Keine Frage. Aber so ganz global. Was macht Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway? Er macht ungefähr 20%. Das heißt also, ja, er macht ungefähr doppelt so viel als der Markt. Das heißt, er ist eh schon sehr, sehr gut. Aber er macht keinen Verdoppler. Und wenn man jetzt einfach ein bisschen schaut, und das ist meine ganz große Warnung an alle, wenn man schaut, diese vermeintlichen Börsengurus auf Social Media Kanälen, die dir anbieten, du machst einen Kurs oder einen Crashkurs für, keine Ahnung, ein paar Tage für ganz viel Geld und dann zeige ich dir, wie du erfolgreich traden kannst, das geht einfach nicht. Das kann man nicht lernen, sondern man kann nur den Markt hernehmen, das, was der Markt hergibt. Und da kann man natürlich durch Fleiß und viel Arbeit ein bisschen besser sein als der Markt, aber man wird nicht einen Verdoppler in 2 Wochen machen, weil das wird einfach, ja, man kann mal Glück haben, aber auf Dauer gesehen geht das einfach nicht, das gibt der Markt nicht her und jeder, der das erzählt, der lügt einfach, das stimmt einfach nicht und was ich schon gesagt habe, was so gut ausschaut, um wahr zu sein, das ist es meistens auch. Es gibt kein Handelssystem, das auf Wochenbasis dein eingesetztes Kapital verdoppelt. Sowas gibt's einfach nicht. Das gibt's auch beim Krypto nicht. Ja, kurzfristig ja, aber nicht auf lange Sicht.
Jetzt ist erst letztes Jahr wieder so eine betrügerische Firma aus Kärnten aufgeflogen. 65.000 Anleger wurden um über 400 Millionen Euro betrogen, weil eben der schnelle Reichtum versprochen wurde. Also durch ein professionelles Trading-System, automatisches passives Einkommen, hört sich ja quasi für einen Laien sehr vielversprechend an. Warum fallen trotz solcher offensichtlichen Red Flags wie schneller Reichtum, Geld verdoppeln, Krypto, professionelles Trading so viele Leute, über 60.000 Menschen, auf so einen Betrug hinein?
Ganz einfach, weil sie A, dieses Video noch nicht gesehen haben und B, weil sie noch nicht auf der Seite von Finanzen verstehen waren, weil sonst wüssten sie, dass eben solche Renditen einfach nicht realistisch zu erzielen sind. Freilich kann es kurzfristig immer mal wieder Schwankungen gehen und freilich gibt es solche Erfolgsstories immer mal wieder, aber das ist nicht realistisch und alles, was mehr als der Markt ist, ist mit einem viel, viel höheren Risiko verbunden. Aber ja, die Antwort ist die, ich glaube, jeder träumt davon, irgendwann einmal schnell reich zu werden. Und es gibt Leute, die spielen dann halt Lotto und vergessen aber, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Lotto-Sechser zu machen, ganz, ganz gering ist. Gehen ins Casino, auch da ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch, mit sehr viel Geld hinauszugehen. Und manche versuchen halt eben das Glück dann bei vermeintlichen Krypto-Gurus, was auch immer. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dort schnell reich wird, ist einfach ganz, ganz gering. Und gerade bei Kryptos gibt es so viel Red Flags, die man sehen muss. Und ich noch einmal, ich möchte sagen, man sollte das das Investment, das man versteht, in dem man investiert, auch verstehen. Und ein Verständnis für mich wäre mal, wo ist denn dieser Coin oder diese Kryptowährung überhaupt ansässig? Und wenn dort, was ich Panama oder sonst irgendwas steht, dann muss doch die Alarmglocke losgehen. Das kann doch nicht sein. Und viele andere Sachen. Also ich glaube, man darf sich auch da von dieser Gier nach schnellem Reichtum nicht leiten lassen, denn das ist einfach nicht möglich. Langfristig gibt's nicht mehr Rendite, als der Markt hergibt. Und das kann jeder haben. Und da rufe ich nochmal auf, beschäftigt euch mit dem Thema. Aber schneller Reichtum ist faktisch unmöglich.
Was können wir jetzt als Privatanleger vielleicht von Leuten wie Buffett lernen?
Also Warren Buffett hat ja ein paar ganz interessante Sätze gesagt. Und zwar, man sollte das Investment, das man macht, oder das Unternehmen, in das man investiert, sollte man auch verstehen. Das halte ich für einen ziemlich klugen Satz, nämlich dahingehend, man sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich würde nicht einmal sagen, das beschränkt sich nur auf Aktien, sondern es beschränkt sich vor allem eben auch auf das Investieren als solches. Ich sollte verstehen, in welches Produkt ich investiere. Wir wissen ja, es gibt ja neben Aktien und neben Anleihen gibt es ja auch Derivate, die mit Hebelwirkung arbeiten. Und da ist auch ganz wichtig, man muss die Produkte, in die man investiert, auch verstehen, dass man nicht am Ende dasteht und sagt, ja, aber dass es in die Richtung so schnell geht, das hatte ich mir nicht gedacht. Ja, deswegen Produkte verstehen, den Markt verstehen, Unternehmen verstehen, in die man investiert. Und allein schon, wenn man sich mit all diesen Themen beschäftigt, wird man vielleicht am Ende doch drauf kommen, okay, breite Streuung mit dem Kapital, das ich momentan zur Verfügung habe, geht erstmal nur über einen ETF. Oder man kann auch verstehen, was ist der Unterschied zwischen einem ETF und einem Investmentfonds? Ein Investmentfonds ist gemanagt, nimmt dafür aber auch Gebühren. Und da, wenn ich schlau bin, schaue ich mir die Performance an. Ist er tatsächlich das Geld, das er kassiert für das Managen des Fonds, ist er das auch wert? Oder reicht es einfach, wenn ich glaube, dass weltweit investieren mit einem ETF auch abgedeckt ist? Vielleicht reicht das auch und bei deutlich günstigeren Gebühren. Also, man sollte einfach verstehen. Das kann man von Warren Buffett lernen. Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern eigentlich relativ simpel. Was macht Warren Buffett noch? Er investiert meistens in die Marktführer und hat also relativ, sagen wir mal, unspektakuläre Aktien auch in seinem Depot, wie eine McDonald's oder eine Coca-Cola und so weiter, weil er einfach sagt, okay, langfristig werden große Unternehmen, die weltweit tätig sind und so etabliert sind, wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch bestehen. Ja, in zehn Jahren werden die Leute immer noch zu Fastfood-Restaurants gehen und dort essen. Die werden immer noch diese Brausegetränke trinken. Und wenn er daran glaubt und wenn man daran glaubt, dann kann man mit Sicherheit dort auch investieren. Und das tut er. Das ist nicht besonders spektakulär. Und von dem her, glaube ich, ist er kein Börsenguru. Er kann nicht die Zukunft voraussagen, aber er investiert smart.
Jetzt haben wir viel über Aktien, über Einzelinvestments, über so Scams im Internet gesprochen. Da muss man sich viel beschäftigen damit, haben wir ja auch gesagt. Was jetzt für all jene Leute, die sagen, sie haben zu wenig Zeit oder vielleicht nicht ganz das große Kapital, um eben in viele Einzelaktien zu investieren?
Ich hatte schon vorher gesagt, es gibt keine Ausreden, nicht an diesem Kapitalmarkt teilzunehmen. Und es gibt auch nicht zu wenig Geld, denn ich kann mit ganz wenig Geld anfangen, denn heute sind die Gebühren eben sehr gering. Man muss sich entsprechend nur schlau machen im Internet und diverse Vergleichsseiten anschauen, dann wird man sehen, es gibt Sparpläne, die sind sogar kostenfrei und so weiter. Also das heißt, die Ausrede, ich hätte zu wenig Geld, die gilt nicht. Zweiter Punkt, ich habe zu wenig Zeit, valider Punkt, ja. Das heißt, ich habe zu wenig Zeit, um mich intensivst mit Einzelaktien oder mit Einzelprodukten zu beschäftigen, dann gibt's ja den ETF. Und noch einmal für alle, die noch nicht wissen, was ein ETF ist, der Name ist etwas sperrig, ja, Exchange Traded Fund ist nichts anderes wie ein großer Topf, wo alle Investoren ihr Geld hineinschmeißen und dieses Geld wird nach bestimmten Regeln, die vorher festgelegt worden sind, angelegt. Zum Beispiel dieser berühmte MSCI World legt einfach, glaube ich, in 1600 Unternehmen weltweit an und dort wird einfach einmal festgelegt, welche 1600 Unternehmen das sind und die bleiben statisch zusammengestellt. Werden ganz selten verändert, nur im Falle, dass ein Unternehmen mal rausfällt, aber ansonsten ist das ein breit gestreuter Topf und da muss sich niemand großartige Gedanken drüber machen, das versteht jeder. Das wäre sozusagen mal das erste Basisinvestment, mit dem man starten kann. Sollte man später mal mehr Zeit haben, kann man sich auch mit anderen Sachen beschäftigen oder auch mal einen zweiten dazu nehmen, der ein bisschen einen anderen Fokus hat oder so. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Also auch diese Ausrede, es wäre zu kompliziert oder ich brauche viel zu viel Zeit für die Investments, auch die kann man nicht gelten lassen. Und der Zugang der technische zu Investments ist heute auch so simpel. Es gibt so viele Anbieter, die Handy-Apps anbieten, wo man einfach in der Hosentasche sein Investmentportfolio rund um die Uhr in Echtzeit verfolgen kann, kaufen und verkaufen kann. Und ich glaube, auch da dieser technische Zugang, den man früher hatte, der super kompliziert war, der ist auch weg. Also woran scheitert es da noch?
Wo hast du denn deine ersten Wertpapiere gekauft? Wie war das denn damals?
Also tatsächlich ist das schon ziemlich lange her und da gab es noch keine Online-Broker. Und ich musste noch zu Bankbildern, musste dort auch einen, was ich, 2-3 Tage langen Prozess mit diversen Formularen hinter mich bringen. Dann hatte ich endlich ein Depot eröffnet bei einer österreichischen Bank. Und dann, und das kann ich mich noch sehr gut erinnern, meine erste Aktie war die Wienerberger, also der Ziegelhersteller. Damals noch ein kleines österreichisches Unternehmen, mittlerweile, glaube ich, Weltmarktführer im Bereich der Ziegelproduktion. Dann habe ich die Aktie gekauft und dann hat es aber 2 oder 3 Tage gedauert, bis diese Order ausgeführt war und ich die Info bekommen habe, dass ich die Aktien auch habe. Und dann musste ich da, also wenn ich wissen wollte, wo die Aktien stehen, entweder mir am nächsten Tag die Zeitung kaufen oder zur Bank hinpilgern und nach Bankschluss, so ab 15.30 Uhr hat dann vermutlich der Sommerpraktikant hat dann immer die Listen ausgedruckt, wo dann die Kurse drauf standen. Das hat sich heute komplett geändert. Ich habe heute mit einer App in meiner Hosentasche weltweit rund um die Uhr die Möglichkeit, Kurse anzuschauen, die Entwicklungen anzuschauen, auch die Unternehmenskennzahlen zu lesen, Pressekonferenzen zu verfolgen. Einen Elon Musk zum Beispiel kann ich auf Twitter in Echtzeit verfolgen, was er denn zu Tesla zu sagen hat und so weiter. Also die Zeiten haben sich geändert und die Hürden, die vermeintlichen, die wir früher hatten, die gibt es heute nicht mehr.
Und wir haben heutzutage auch eine sehr große Auswahl. Mehrere tausend Fonds und ETFs sind ja allein in Österreich zugelassen. Wie finde ich denn jetzt aus diesen vielen, vielen tausend Produkten das für mich Passende?
Ja genau, ich muss ein bisschen schauen, gehe ich global oder habe ich einzelne Regionen, die aus meiner Sicht im Fokus stehen sollten. Und da gibt es ja sehr viele Indizes, die diese jeweiligen Regionen darstellen. Nehmen wir mal in Österreich den ATX her, da gibt es dann auch ETFs, die den ATX nachbilden oder den deutschen Aktienindex DAX. Den kann ich in Form eines ETFs kaufen. Wenn ich aber glaube, ich muss mehr europaweit denken, dann gibt es auch ETFs, die Europa, also den Eurostoxx oder so nachbilden. Wenn ich glaube, dass ich mehr Amerika-lastig sein sollte, dann gibt es den S&P 500 oder es gibt eben den Nasdaq, der technologielastig ist. Wenn ich mehr auf Small Caps in Amerika stehe und glaube, dass das die Zukunft ist, dann gibt es den Russell 2000. Also es gibt sehr viele Indizes. Ja, du hast recht, es gibt eine Fülle, aber ich muss mich einfach ein bisschen konzentrieren, wo ich glaube, dass mein Investmentfokus liegen sollte und dann suche ich mir keine Einzelaktien, sondern Indizes, die diese Region oder diese Branche oder diese Technologie repräsentieren und kaufe mir einen ETF auf die, also einen Topf, der sozusagen diese Aktien entsprechend, die Einzelaktien beinhaltet, aber ich muss nicht auf Einzelaktien gehen.
Welche Fehler könnten da jetzt genau bei diesem Prozess denn passieren, wenn ich jetzt sage, ich bin neu Anlegermarkt, möchte in ETFs investieren, was wären da so die typischen Fehler, die passieren könnten?
Naja, also was man schon schauen sollte, ist immer, welche Gebühren sind auch dahinter. Ja? Also ich habe vorher schon gesagt, klassischerweise Investmentfonds, die werden gemanagt, sind am Ende auch nur Töpfe, die werden gemanagt und da muss ich schauen, ist die Performance wirklich so viel besser als der zugrunde liegende Index, dass sich dieser Manager sein Geld auch wirklich verdient. Andernfalls reicht es, wenn ich ganz trivial einfach nur auf den Index setze, der meistens in einem ETF repräsentiert ist. Ja, so erster Punkt. Zweitens dann natürlich auch die internen Kosten eines ETFs, der hat ja auch minimale Kosten. Also ganz grob kann man vielleicht sagen, der liegt ungefähr bei 0,2%. Das ist absolut okay, aber die Performance oder die Gebühren dürfen nicht die Performance auffressen. Da muss man schon aufpassen. Ausgabeaufschläge sind gibt es immer noch. Aus meiner Sicht gibt es überhaupt keine Argumentation mehr für Ausgabeaufschläge.
Ganz kurz, ein Ausgabeaufschlag, das ist quasi die Gebühr, die ich bezahle, wenn ich einen Investmentfonds kaufe.
Genau, bei einem Investmentfonds zum Beispiel und früher, das ist jetzt keine Utopie, gab es tatsächlich 5% Ausgabeaufschlag. Das heißt, ich habe 105 Euro bezahlt, damit ich mit 100 Euro im Topf drinnen bin. Das heißt, ich musste erst einmal 5 Euro Performance machen im Topf, damit meine Gebühren wieder drinnen waren. Ja, möglicherweise gab es dann noch irgendwelche Spesen beim Verkauf. Dann gibt es noch die Management-Fee. Und ich sehe schon, also hier nehmen sich die klassischen Vermögensverwalter sehr viel Geld raus. Und da muss ich schon genau hinschauen heutzutage, okay, wie hoch sind die Kosten? Und wie gesagt, ETFs ist das moderne Produkt, das wird nicht gemanagt, aber gibt am Ende mindestens die Performance des zugrunde liegenden Index wieder. Und ich glaube, da muss man sehr drauf achten. Dann natürlich auch bei der Auswahl des Brokers, bei der Auswahl des Bank gibt es Depotgebühren, sind heute auch nicht mehr zeitgemäß. Gibt es sonst irgendwelche Gebühren bei Käufen? Dann kann ich ja mal schauen, mache ich ein Einzelinvestment oder mache ich Folgeinvestments, zum Beispiel in Form eines Sparplans, was Sinn macht, wenn ich also regelmäßig ein bisschen von meinem Monatsgehalt wegspare. Kostet ein Sparplan was? Da gibt es auch, ich sage mal, Industriestandard ist heute schon fast, dass wir keine Gebühren mehr verrechnen für einen Sparplan. Also auch da muss ich schauen, dass am Ende nicht die Gebühren, die da anfallen, am Ende die Performance kaputt machen.
Wie legst jetzt dann du privat dein Geld an, einerseits für dich und andererseits für deine Tochter? Unterscheiden sich diese zwei Strategien?
Ja, bei meiner Tochter ist es breit gestreut. Und so früh wie möglich, das habe ich direkt nach ihrer Geburt gemacht, so früh wie möglich. Und am Ende ist es dann ziemlich wurscht, wo man hinein investiert, weil der globale Markt, der entwickelt sich eben in den nächsten 20, 30 Jahren sowieso. Und von dem her ist es wahrscheinlich ziemlich egal, ob es mehr Amerika-lastig oder mehr Europa-lastig war. So ist es einfach global gestreut. Ich selbst bin ja berufsbedingt natürlich schon ein bisschen dazu gezwungen und auch durch meine Interessen auch immer mal wieder Investments in unterschiedlichen Produkten und in unterschiedlichen Themen zu probieren und natürlich auch in unterschiedlichen Einzelaktien. Und das werde ich auch weiterhin so machen. Wenn ich heute zurückschaue auf die letzten 20 oder 25 Jahre, ob das, was ich gemacht habe, erfolgreich ist, dann könnte ich fairerweise sagen, nein, es war nicht erfolgreicher, als hätte ich von Anfang an in einen MSCI World oder so investiert, in einen globalen Investmentfonds oder ETF. Aber wahrscheinlich hätte ich ein bisschen weniger Adrenalin und ein bisschen weniger Spaß dabei gehabt. Und das ist nun einmal mein Leben, von dem her war die Entscheidung schon richtig. Aber ich habe den Markt auch nicht outperformed.
Kommt es jetzt beim Investieren auf den Zeitpunkt an?
Nein, überhaupt nicht, denn es gibt ja diesen berühmten Satz, ja, Time in the market beats timing the market. Heißt übersetzt, ich muss möglichst lange drinnen sein, weil dann hinten raus eben dieser berühmte Zinseszinseffekt zu tragen kommt. Und das timing the market heißt, ich muss zum richtigen Zeitpunkt drinnen sein. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Und da hole ich mal wieder den Warren Buffett heraus und der hat gesagt, wer die Aktien nicht hat, wenn der Markt runtergeht, der hat sie auch nicht, wenn der Markt hochgeht. Und das stimmt meistens. Nämlich dieses Warten auf den richtigen Einstiegszeitpunkt ist ganz, ganz schwierig. Denn ich höre das ja oft aus meinem Umfeld, wenn der Markt hochgeht, sagt, ich steige jetzt nicht ein, weil der Markt läuft ja gerade super, ich warte, bis er runtergeht. So, irgendwann geht er runter oder auch nicht. Schauen wir nur die Historie an von 2008 bis 2020. Da ist der Markt nur einmal ganz kurz 2011 runtergegangen. Ansonsten hatten wir ja eine ziemlich lange Periode von über 10 Jahren, wo der Markt nur eine Richtung kannte, nämlich nach oben. Wenn ich da jetzt 2012 gesagt hätte, ich warte, bis er wieder runtergeht, hätte ich einfach 8 Jahre gewartet. Der Markt hat sich mehr als verdoppelt und er geht nicht runter. Also der richtige Zeitpunkt, den findet man nie. Und wenn der Markt dann runtergeht, dann kommen die Experten wieder und sagen, naja, jetzt ist er gerade runtergegangen, jetzt muss ich mal warten, bis er den Boden gefunden hat. Dann hat er den Boden gefunden. Wann dreht er denn wieder? Also es wichtig ist, dass man so früh wie möglich reingeht und so lange wie möglich dabei bleibt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und es gibt auch eine andere Statistik, da kann ich jetzt nur ungefähre Zahlen sagen. Ich glaube, wenn man die 5 oder die 10 wichtigsten Tage, wo der Markt ganz stark nach oben performt hat, wenn man da nicht investiert war, hat man am Ende 40% oder 50% weniger Rendite erzielt. Ich weiß, vielleicht kennst du die Zahlen besser, aber so ähnlich ist es auf jeden Fall. Das heißt, es ist eine ganz große Gefahr, dass ich just an dem Tag, wo der Markt voll performt, nicht dabei bin. Und deswegen ist es wichtig, investiert zu sein. Und eine ganz simple Methode ist ja, einen Sparplan zu haben. Ich zahle regelmäßig jeden Monat Geld ein in meine Investments. Und wenn der Markt mal runtergeht, kann ich mich sogar freuen dabei, weil ich von diesem Dip profitiere, nämlich der Cost-Average-Effekt macht insgesamt meine Gesamteinstandskosten etwas günstiger. Das heißt, der Markt geht ein bisschen runter. Zum Beispiel 2020 hatten wir das ja bei der Pandemie. Wir hatten es auch später 2022 beim Ukraine-Krieg. Der Markt geht runter. Ich kriege mehr Anteile für meinen fixen Betrag und dann irgendwann geht er auch wieder hoch. Also dieser Cost-Average-Effekt ist eigentlich perfekt geeignet für solche Investments. Und der Sparplan hat ja einen ganz großen Vorteil, nämlich dieses Timing zu finden, da muss ich mir keine Gedanken machen, denn ich investiere immer am 1. oder am 2. des Monats regelmäßig. Manchmal erwische ich es gut, manchmal nicht so gut, aber es ist wurscht, allalong glättet sich das Ganze wieder aus und ich glaube, das ist eine ganz gute Methode und es diszipliniert auch, weil sonst finde ich ja immer wieder Ausreden, manchmal vergesse ich, da bin ich im Urlaub, habe vergessen zu investieren. Der Sparplan macht das automatisch für mich.
Wenn ich jetzt zurück wieder an die Einzelaktien denke und es kommt eine Krise. Einzelaktien können ja, du hast vorhin schon angesprochen, auch sehr stark fallen, kann ein Totalverlust werden. Wie lange macht es denn eigentlich Sinn, jetzt an einzelnen Investments festzuhalten? Du hast bei dir Warte angesprochen. Gibt es einen Punkt, ab wann das bei dir dann abgeschrieben ist?
Also im Prinzip sollte man natürlich, wenn man mit Geld investiert, immer sich überlegen, den Anlagehorizont in Bezug auf die Dauer, wie lange möchte ich denn ein Investment überhaupt halten? Wie lange kann ich dieses Geld, das ich da drinnen habe, denn tatsächlich, wie lange brauche ich es nicht? Also der Anlagehorizont in Form von Dauer ist wichtig. Und auf der anderen Seite sollte ich mir auch überlegen, wie viel Risiko will ich eingehen? Weil man kann ja natürlich auch seine Verluste begrenzen und das sollte auch jeder tun, weil man kann sich auch mal irren. Gerade bei Einzelaktien kann es einfach daneben gehen und die heute in dem Video jetzt schon genannten Beispiele, hätte auch keiner gedacht, dass es mal so daneben geht. Oder wir erinnern uns zurück an die Wirecard zum Beispiel. Die Wirecard war eine Aktie, die war im DAX, als er noch 30 Werte hat, einen DAX 30 Wert. Und trotzdem ist die Firma pleite gegangen, hat einen Totalverlust erlitten. Das heißt, ich muss hier schon mir nach unten hin das Risiko in einer Form begrenzen. Das ist sehr wichtig. Aber wenn ich jetzt noch einmal zwischen Stockpicking und breitem Investment zurückkomme, wenn man sich mal den Kursverlauf vom DAX anschaut, dann wird man, wenn man es nicht weiß, den Punkt, wo die Wirecard pleite gegangen ist, gar nicht finden. Weil er nämlich einer von 30 Werten war und den DAX gar nicht einmal so sonderlich beeinflusst hat, weil die anderen Werte das Ganze wieder ausgeglichen haben. Also das zeigt auch ganz klar dafür, je breiter gestreut, umso mehr geglättet ist es. Aber natürlich werde ich auch keine 100% im Jahr machen. Das ist auch klar, wenn ich breit gestreut bin, wird das nicht möglich sein. Aber das Risiko ist auf jeden Fall begrenzt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend.
Was würdest du, wenn du jetzt zurückblickst, deinen 18-jährigen Ich raten?
Ich würde sagen, so früh wie möglich anfangen mit dem Investieren. Und ja, das ist der einzige Vorwurf, den ich mir selber trotz großem Interesse am Kapitalmarkt machen muss, dass ich nicht viel, viel früher schon systematisch Geld in den Kapitalmarkt investiert habe. Das hätte ich besser machen können. Das versuche ich jetzt mit meiner Tochter besser zu machen, indem ich so früh wie möglich damit anfange. Und am Ende, wenn man heute zurückschaut, wäre es völlig wurscht gewesen, ob ich vor 20 oder vor 30 Jahren angefangen hätte. Nein, das wäre nicht wurscht gewesen mit Microsoft oder mit was auch immer, Technologiewerten oder auch die Dotcom-Blase. Ja, es gab danach einen Dip, aber heute ist der Dip auch wieder ausgesessen. Also früh anfangen ist ganz, ganz wichtig und eigentlich kann man sagen, es ist nie zu früh zum Investieren.
Wenn man dir so zuhört, kann man meinen, dass du ein Missionar bist zum Thema Geld.
Ja, das bin ich tatsächlich. Zumindest fühle ich mich so. Ich möchte einfach wirklich, dass jeder Mensch sich mit dem Geld beschäftigt, mit seinem Geld und sich jeder Mensch einfach da die Möglichkeiten sieht, die man hat mit dem Kapitalmarkt und aus seinem Geld etwas zu machen. Aber auch gleichzeitig möchte ich jedem aufzeigen, wenn er nichts tut und keine Zinsen bekommt und sein Geld nicht arbeiten lässt, dann verliert er an Kaufkraft. Ja, ich bin tatsächlich so eine Art Missionar. Das ist nicht nur ein Job, den ich mache, sondern ich lebe das auch. Und was mir so leid tut und was ich so traurig finde, ist ja, dass so wenig Menschen sich mit dem Thema beschäftigen und dass wir einen so schlechten Grad an Finanzbildung in Österreich haben.
Wann ist deine Mission beendet?
Wahrscheinlich nie, aber ich glaube, wenn die Webseite von Finanzen verstehen die am meisten angesehene Webseite in Österreich ist, dann glaube ich, habe ich und auch du das ein Ziel erreicht. Und wenn man schon in der Volksschule Finanzbildung lehrt, dann hätten wir auch einen ganz, ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung erreicht.
Also Salcher, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.